meisterlich. Der Pen and Paper Podcast rund um Spielleitung mit Anjo Tschernig und Sid Brammer.
Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Meisterlich, dem Pen and Paper Podcast zum Thema Spielleitung. Hier ist Anjo.
Und hier ist Sid. Wir unseres Zeichens haben heute zum, lass mich lügen, 23. Mal in Folge eine, Achtung, Obacht, Idee gehabt, welchen Teil unseres DM-Wissens wir euch gerne in unserem Podcast anbieten wollen, auf das ihr vielleicht einige der Peinlichkeiten vermeidet, in die wir als Spielleiter schon geraten sind. Oder eben auch nicht.
Ich liebe die Idee, die du hattest, nämlich die Idee in einer Folge über Ideen als erstes das Wort Idee einzubringen. Es ist famos.
Möchtest du mal unterstellen, dass es vielleicht ein bisschen zu platt war für unseren Anspruch?
Nein. Ich fand, das war, du bist geradewegs auf die Ziellinie, auf die inhaltliche geritten. Das war schon okay.
Und ich dachte schon, du willst mir unterstellen, ich hätte keine zündende Idee dafür gehabt, ein gutes Intro auf die Beine zu stellen. Aber das ist doch schön, du hast es elegant hergeleitet. Die Idee, das ist unser heutiges Thema.
Ja, woher nehme ich als DM eigentlich meine Ideen? Wie schaffe ich es im schillerischen Schaffensrausch, so etwas wie die Räuber in 2 Wochen hinzurotzen? Von welchem Füllhorn der sprudelnden Kreativität muss ich eigentlich kosten, damit ich diese tolkieneskische Fantasie erlange?
Wow, okay. Und ich war der mit der platten Intro, ne? Aber okay. Das ist jetzt vielleicht etwas zu viel Pathos, lieber Anjo. Der Anspruch hängt viel zu hoch. Denn bevor wir uns dem Ganzen zuwenden, sei hier vielleicht eine Klarstellung gemacht. Wenn du schon Tolkien und Schiller herbeizitierst, dann sei als Vorspiel hier erwähnt, Ideen sind in unserem Sinne heute nur Fragmente, keine fertigen Abenteuer und schon gar keine fertigen Texte. Es geht hier bloß um die Keimzelle von all dem, was danach folgt. Ein allererster Impuls, den man hat und aus dem sich dann alles Weitere entwickelt.
Ja, dem schließe ich mich an. Sehr gut. Es war, glaube ich, wie schreibe ich ein Abenteuer, ja, wo ich ja vom Amethysten gesprochen habe. Und das war eben genau die Keimzelle, von der du gesprochen hast, ne? Also quasi der Funke, der Ideenfunke, der dann hoffentlich ein Feuer entzündet, also die zündende Eingebung sozusagen, die letztendlich euch sagen lässt, ja, deswegen, das ist die eine Idee, deswegen habe ich Bock drauf, dieses und jenes zu machen. Und das ist eben wichtig, ne? Dass diese Idee am Anfang, dass die da dementsprechend wirklich reinhaut.
Gut, Anjo, dann lass uns doch gleich rein ins Thema starten. Was ist unser erster Punkt, lieber Anjo?
Da würde ich wiederum etwas machen, was jeder Podcast machende früh oder später wahrscheinlich tut und was uns gleich zu Anfang natürlich diverse Sympathiepunkte einbringt, nämlich ich zitiere jetzt mal uns selbst, beziehungsweise ich zitiere dich. Wir haben ja schon mehrmals immer so stichwortartig erwähnt, Inspiration schlägt Kreativität und das würde ich auch noch diesmal bemühen, aber vielleicht gehe ich auch noch gleichzeitig ein bisschen weiter darauf ein und versuche meiner Ansicht nach darzulegen, ja, warum das denn eigentlich so ist, ne? Und da gibt's, glaube ich, 2 Gründe dafür. Erstmal denke ich, dass es wahnsinnig viel Druck rausnimmt. Also den Druck, den man sich selber macht, wenn man als Dungeon Master oder als Dungeon Mistress glaubt, das kreative Rad jedes Mal neu erfinden zu müssen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, der mir da einfällt, ist, na, so eine geklaute, in Anführungsstrichen, Idee eignet sich, denke ich, ganz wunderbar, um eure eigene Fantasie überhaupt erst in Gang zu setzen. Also jedenfalls geht's mir da so, wenn ich mal ganz kurz da eine Parallele zu meinem Berufsleben als Theaterschauspieler ziehen darf. Wenn ich zum Beispiel auf der Theaterprobe überhaupt keinen Anhaltspunkt habe, wo ich eigentlich hin will. Also wenn ich theoretisch alles machen kann, weil im Prinzip nichts vorgegeben ist und ich stehe aber an diesem Anfang noch, dann bin ich meistens völlig hilflos, ne? Dann bewege ich mich im luftleeren Raum und weiß gar nicht, wo kann denn meine Fantasie jetzt überhaupt ansetzen. Aber wenn ich jetzt einen kleinen Punkt habe, ja, den ich mir von jemand anderem vielleicht auch genommen habe, also etwas, das meine Fantasie anregt, zum Beispiel habe ich einen Schwarz-Weiß-Film gesehen, wo sich eine Figur auf eine bestimmte Art bewegt hat, oder ich habe ein Hörspiel gehört, wo ein Sprecher auf eine ganz bestimmte Weise einen Sprachgestus hat, ja, dann habe ich einen Ankerpunkt, von dem an ich jetzt auf Entdeckungsreise gehen kann und meine eigene Kreativität hinzufügen kann, anstatt irgendwie im luftleeren Raum zu schwimmen und gar nicht zu wissen, wo ich anfangen soll.
Das heißt, wir müssen uns so ein Stück weit auch von der Idee entfernen oder dürfen uns dankenswerterweise von der Idee entfernen, etwas ganz Neues, Erstmaliges, Originäres zu erfinden. Weil das bringt uns dahin zu sagen, Plagiieren ist in diesem Fall überhaupt keine Sünde. Geht einen Schritt weiter und macht das Plagiieren nachahmen, ne? Gebt dem Ganzen euren eigenen Flavor. Und dann, um es mal ganz frei mit Oscar Wilde zu sagen, ist es die aufrichtigste Form der Bewunderung, wenn ihr irgendeinen Stoff nehmt, den ihr euch als Inspirationsquelle auswählt und den in der Nachahmung auf ein weiteres, euch ganz persönliches Level hebt. Das kann man sich sogar ganz leicht machen, dafür muss man keine hohe Literatur lesen. In den meisten Quellenwerken von Pen and Paper System findet ihr schon so richtig schöne Startideen, von denen ihr gerade als einsteigende DMs ausgehen könnt. Ne? Mhm. Ob das so diese kleinen Flufftexte sind, die manchmal zwischen die einzelnen Kapitel gesetzt sind, oder wenn ihr es euch ganz leicht machen wollt oder schwer, je nachdem, wie man es dann umsetzt, Würfeltabellen für Zufallsereignisse funktionieren auch. Aber lest euch in diese Teile auch mal ein, da stecken manchmal schon schöne erste Orientierungspunkte für die eigene Fantasie aus drin.
Also stimme ich dir total zu. Also wie oft habe ich schon eine Grundidee zum Beispiel aus einem Cthulhu-Abenteuer oder aus einem Cthulhu-Regelwerk in die Welt von D&D verfrachtet, weil ich da eine Horrorkomponente drin haben wollte, ne? Oder ein Haste aus Blades in the Dark irgendwie zum Kernthema eines DSA-Abenteuers gemacht. Ja, würde ich total mitgehen. Das funktioniert ja auch sozusagen nochmal medienübergreifend, ne? Das, was ich gerade erwähnt habe mit dem Plot-Clown sozusagen. Also ich gestehe hiermit ganz offiziell, dass ich mit großer Freude und Emsigkeit zum Beispiel Quests aus Witcher 3, die ich stimmungsvoll fand, mit einigen Abänderungen für meine Wesengruppe umgeschrieben habe. Ja.
Nicht schon mal den blutigen Baron in seine eigene Spielwelt überführen?
Ja, sowas. Ne? Da fällt sogar leicht, weil das ist ja beides stark von einem folkloristischen Horror angestrichen. Ne? Also genau, wenn ihr euch da bei der Transponierung sozusagen Ideen von Systemen bedient, die sowieso ein ähnliches Setting oder ähnliche Lore-Elemente haben, dann fällt es besonders leicht.
Ja, und wenn wir vielleicht von dem Clown noch einen Schritt weit abrücken wollen und unseren Leuten vielleicht noch eine Sache hinsichtlich der gemeinsamen Narration in der Gruppe ans Herz legen wollen, einer der fantastischen Ideenmotoren, den ihr haben könnt, sind die Charaktere und ihre Backstories, die ihr in eurer eigenen Spielgruppe vereint habt. Ne? Ihr habt ja da im Zweifel noch zwischen 2 und wahrscheinlich 6 Leuten am Tisch sitzen, die ganze Zeit ihre eigenen Ideen im Rahmen ihrer Charaktere ins Spiel mit einbringen. Und meine Fresse, könnt ihr mit dieser Gruppe und dem, was da drin steckt, einen unerschöpflichen Quell anzapfen, aus dem sich immer wieder neue Ideen ableiten lassen. Total, total genial.
Finde ich auch, ne? Auch der Appell da immer wieder, ihr müsst das nicht alles alleine tun. Es sitzen so viele kreative, fantasievolle Menschen, die Spaß daran haben, mit am Tisch. Bedient euch auch deren Fantasie, ne? Ganz genau. Aber Sid, jetzt, also du kennst mich ja, ne? Und du ahnst jetzt schon, was kommt. Ich bin ein großer Fan von handfesten, pragmatischen Techniken oder nennen wir es sogar mal Methoden. Das ist mir noch lieber. Also komm, was gibt es eigentlich für Kreativmethoden oder meinetwegen auch Kreativtechniken, die mich jetzt zu dem erwähnten Amethysten führen? Was hast du da auf Lager?
Puh, ein Glück hatte ich ja eine Idee davon, dass diese Frage auf mich zukommt und habe mir schon mal eine meiner liebsten Kreativtechniken rausgeschält, die ich total gerne anwende. Okay. Ich habe es in der Vergangenheit auch mal in einer Folge gemacht. Ich nenne sie die Was-wäre-wenn-Methode.
Okay.
Weil die Was-wäre-wenn-Methode eine Variante der Fragen statt Antworten Art und Weise ist zu denken. Also anstatt immer nur sich Aussagen zu überlegen, die die eigene Idee umreißen, kann man damit anfangen, dass man sich einfach mal eine simple Frage stellt, was wäre wenn? Und diese Methode funktioniert ganz besonders gut, wenn, zumindest meiner Erfahrung nach, man fragt, was wäre, wenn eine Sache fehlt?
Ja.
Also nehmt eine Situation, eine Welt oder eure eigene Spielgruppe und fragt euch einfach mal, was wäre, wenn eine bestimmte Sache, eine bestimmte Zutat, eine bestimmte Gegebenheit fehlt? Also was wäre, wenn der Regen in den grünen Auenlanden ausbleibt? Was wäre, wenn die Krönungszeremonie, auf die die Heldengruppe gerade zusteuert, schiefläuft? Oder, um jetzt mal so ein bisschen gruppenimmanenter zu denken, was wäre, wenn in meiner Spielgruppe, die sich nach 2 Kampagnen schon bis ins Blut verschworen hat, auf einmal das Vertrauen ineinander fehlt?
Es ist auch deswegen, finde ich, spannend, weil du eine Selbstverständlichkeit erstmal nimmst, ne, oder die zu Anfang setzt, und das Durchbrechen dieser alles ist in Ordnung Welt führt dich dann zu möglichen Konflikten und setzt dann die Fantasie frei.
Das kann man wunderschön auch wirklich nacheinander machen, wenn einem nicht sofort etwas einfällt, was die ganze Szenerie in etwas Ideenwürdiges verwandelt, weil man sagt, ja, was wäre, wenn den Helden alle Helme fehlen? Da kommt jetzt nicht so eine spannende Abenteuergeschichte raus. Aber wenn man wirklich mal systematisch versucht, die Gegebenheiten zu charakterisieren und dann mal Stück für Stück immer so eine Sache wegklopft und schaut, was verändert sich, kommt da was Spannendes raus. Das ist eine ganz tolle Methode, nach der man relativ systematisch vorgehen kann.
Ja, das ist cool, weil man kann so die eigene, gegebenenfalls, ne, die eigene und nicht Inspiriertheit ja nutzen. Ne?
Genau.
So nach dem Motto, es fällt mir absolut nichts ein. Ja. In meiner Welt, in meiner Lore ist gerade alles wie immer, die Vögel singen und das Wasser plätschert. Ja, Moment. Okay, ja. Aber was wäre, wenn die Vögel nicht singen? Und warum singen sie auf einmal nicht mehr, sozusagen? Ne?
Du fängst dann, fängst damit an, einfach das Gegebene zu beschreiben und dann ziehst du ein paar Stöcke, paar Steinchen raus und guckst, ob der Turm irgendwann umfällt. Genau das.
Ah, okay, alles klar. Also dein Was-wäre-wenn-Prinzip. Okay. Dann bringe ich doch mal ein weiteres Prinzip ins Spiel.
Ja, gerne.
Und das hat den Namen, wo man jetzt nicht weiß, ist es vielleicht nicht doch aus der letzten Sherlock-Folge entsprungen. Ich nenne es mal das Prinzip das Prinzip der Kombination. Ja. Klingt einfach und ich denke, das ist es auch. Letztendlich macht man einfach Folgendes. Man verbindet zwei Elemente, die auf den ersten Blick nichts oder sehr, sehr wenig miteinander zu tun haben. Und wichtig dabei ist nur, dass jedes dieser Elemente etwas für sich bereits Bekanntes darstellt. Aber durch diese Kombination dieser beiden Elemente kann es dann passieren, dass etwas entsteht, was gleichzeitig vertraut und neu wirkt. Und das kann dann durchaus originell sein. Wie immer ein Beispiel, damit es klarer wird. Sagen wir mal, ihr kombiniert die an sich bekannten oder gängigen Wörter im Rollenspiel Diebstahl und religiöser Orden. Passt jetzt erstmal nicht so wahnsinnig gut zusammen, denkt man, ne? Aber gut, jetzt habt ihr sie, ihr müsst irgendwas draus machen. So. Und wenn ich an Diebstahl im Rollenspiel denke, dann habe ich persönlich zum Beispiel oft die Assoziation Diebesgilde, ne? Okay, wie kombiniere ich das mit einem religiösen Orden? Und dann überlege ich, na, okay, vielleicht ist diese Diebesgilde ja so religiös, dass sie in ihrem diebischen Tun schon fast sakrale Züge hat. Mhm, ja. Und am Ende lande ich dann vielleicht bei einer Gilde, deren Mitglieder sich Erlass von ihren Sünden hoffen, je größer und gewagter ein Diebstahl ist, den sie verüben. Ne? Und schon habe ich den Grundplot eines Abenteuers, in dem ein Gegenstand gestohlen wurde, aber nicht etwa aus Habgier oder aus Bosheit, sondern weil der Dieb sich von einer schweren Sünde reinwaschen wollte, was ja eine spannende Motivation für einen Antagonisten sein könnte. Ne?
Richtig. Oder einen moralischen Konflikt der Helden schon am Horizont auftauchen sieht, ne? Haben sie hier nur einen Diebstahl aufzuheben oder vielleicht jemanden in seinen religiösen Bestrebungen zu unterstützen? Machen sie wohl am Ende?
Genau.
Aber gut, wir wollen ja keine fertigen Abenteuer liefern, sondern nur Ideen.
So ist es. Und das Schöne an der Methode ist eben, sie bedient sich das, was wir am Anfang jetzt der Folge sagten, ne? Man muss das Rad nicht neu erfinden, sondern man kann in der Auswahl dieser beiden Elemente erstmal mit ganz gewöhnlichen bekannten Dingen arbeiten, die gar nicht viel Fantasie erfordern und zu denen man schon eine klare Vorstellung hat, ja.
Was ich total schön finde an dem Ansatz ist, dass er auch so ein bisschen so einen Zwangsaspekt besitzen kann, wenn man sagt, hey, ich schreibe mir jetzt einfach 40 Begriffe auf oder 20 oder 10, die irgendwie schon im Rahmen dessen, was ich bisher habe stattfinden lassen, irgendwie aufgetaucht sind und kombiniere die dann quasi per Würfeltabelle wild miteinander und nötige mich jetzt einfach mal dazu, mir zu diesen Begriffspaarungen irgendwas zu überlegen, was vorher nicht da war. Das ist eine tolle Art und Weise, sich selbst irgendwie so ein bisschen über die Schwelle zu tragen. Finde ich gut.
Ja, ganz spannend. Spaß machen, ja. Hast du noch was auf Lager?
Ich hätte tatsächlich noch auf Lager, dass man oftmals, finde ich, so wie wir es jetzt auch gerade tun, schon sehr schnell in eine Handlung reingeht. Ne? Also, dass man bei dem Ersinnen von Ideen oft schon irgendwie beim Plotkern ankommt oder bei einer sehr klaren Problemfront oder bei etwas sehr Spezifischem. Und ich gestehe, dass ich manchmal oder eigentlich sogar sehr gerne, sage ich offen, die Stimmung erstmal voraussetze. Also, ich versetze mich in eine Stimmung durch beispielsweise das Hören von Musik oder dass ich mir ein Gedicht durchlese, nochmal Heines Deutschland ein Wintermärchen anlese und mich darüber kaputt lache, wie dieser Kerl seiner gesamten zeitgenössischen Politik eins um die Ohren gibt und das so feinsinnig macht. Oder ich setze ein Gemälde an den Startpunkt und dann begebe ich mich da erstmal rein. Das klingt jetzt ein bisschen esoterisch. Ich gebe ein Beispiel. Ich saß mal in Schottland an einem See, einem Loch, der aber mit dem Meer verbunden war und habe das viel zu spät gemerkt, dass eine Verbindung zum Meer bestand, weil auf einmal die Gezeiten angefangen haben, das Wasser aus diesem Loch abzuziehen. Und diese Stimmung einer sich wandelnden Umwelt, von der ich vorher nicht geahnt habe, ich dachte, es wäre ein stinknormaler See, dass sie sich verändert, die habe ich aufgenommen. Und irgendwann sehe ich dann so zwei Höhlen, die auf einmal an der Abbruchkante einer Insel freigelegt werden, als sich das Wasser zurückzieht. Ja, und dann hatte ich schon meine erste Idee für irgendwas, was passieren könnte. Und also, wenn man sich ganz leicht machen möchte, das funktioniert bei mir zumindest hervorragend, ist Musik anmachen, einen intelligenten Shuffle reinknallen, ob es bei Spotify ist oder woanders, Augen zu, plätschern lassen, da kommt schon irgendwas bei raus.
Okay, ja. Nee, finde ich absolut eine gute Idee. Ne? Geht jetzt weg von diesem, wir suchen ein theoretisches Modell sozusagen, ja. Aber finde ich trotzdem mega wichtig, weil, wie gesagt, am Anfang der Amethyst, das muss halt auch was machen, was euch selber fesselt und was euch Bock macht. Ne? Und wenn man da nach einer Stimmung sucht oder versucht, sich da abholen zu lassen, auch emotional oder durch Eindrücke, ist das für den Aspekt absolut ein Versuch wert. Ich würde trotzdem nochmal ein kleines Theoriemodell nochmal quasi für, wenn man jetzt nicht gerade die Möglichkeit hat, nach Schottland zu fahren, sondern vom heimischen Schreibtisch versauert. Und zwar ist das eine Methode, wo ich tatsächlich festgestellt habe, ey, das macht mir persönlich, macht das richtig Spaß, macht mir am meisten Freude. Und zwar, ich nenne es jetzt einfach mal die Methode des Rückwärtsdenkens. Ja, das gibt eine Menge, das Prinzip ist in anderen Lebensbereichen auch bekannt und es gibt eine Menge fancy Namen dafür von Reversal Engineering oder Backwards Approach, bla bla bla. Ich nenne es jetzt einfach mal Rückwärtsdenken. Ne? Die Rückwärtsdenken-Methode geht so. Ihr fangt eben nicht an, euch zu fragen, ja, was könnte denn in der Kampagne passieren oder was wird passieren, sondern ihr beginnt mit einem bereits eingetretenen Zustand oder einer Konsequenz oder einfach einem Bild, was schon einfach mal so dasteht. Und das muss nicht groß überlegt sein und kann auch absurd sein. Also Beispiel, ich mache es jetzt ganz praktisch. Ich denke mir jetzt, der bereits eingetretene, kuriose Zustand, ein König hat ein Orchester im Schlafzimmer. So. Und von diesem Endpunkt sozusagen, ich habe ganz hinten angefangen, beginne ich mich jetzt langsam wieder zurückzuarbeiten und frage, warum hat er ein Orchester im Schlafzimmer?
Ich bin wahnsinnig gespannt und manchmal möchte ich gerne Gast im Zirkus deines Gehirns sein. Das ist ja Wahnsinn. Ja, okay, nee, klar.
Es macht mir diebische Freude. So, warum hat der König ein Orchester im Schlafzimmer? Weil er wach bleiben will. Jetzt frage ich weiter. Ich gehe immer weiter von zurück nach vor. Was war davor? Warum will er wach bleiben? Weil er Angst vorm Schlafen hat. Warum hat er Angst vorm Schlafen? Weil er in seinen Träumen Stück für Stück den Verstand verliert. Warum verliert er in seinen Träumen Stück für Stück den Verstand? Ich gehe weiter zurück, oder weiter vor in dem Fall, weil er einen Pakt mit einem bösen Traumwesen geschlossen hat. Warum hat er den Pakt geschlossen? Weil er von dem Traumwesen die Heilung für die tödliche Krankheit seiner Tochter erfahren wollte. Aha, okay, und so weiter, ne? Und ja. Wir sind bei einer absurden Situation mit einem Live-Orchester im königlichen Schlafzimmer irgendwie gestartet und langsam kristallisiert sich so Satz für Satz einfach, indem du dir rückwärtig diese Fragen stellst, kommt da was heraus, worauf du, wenn du vorwärts gedacht hättest, wahrscheinlich niemals gekommen wärst, weil unser Verstand beim Vorwärtsdenken immer dazu neigt, das Nächstliegende oder das Gewöhnliche zu denken. Ne? Also hätte ich mich gefragt, was für ein Problem hat, könnte so ein König haben? Naja, der wird bedroht oder jemand will ihm stürzen oder bla. Und das kann natürlich auch funktionieren, aber die Ergebnisse sind dann meistens nicht so originell wie mit dieser Methode.
Ich bin gespannt, wie du es dann deinen Leuten, ich frage mich so ein bisschen, wo kommt der Questgeber ins Spiel? Ist es die erzürnte Nachbarin im Nachbarschloss, die sich über die anhaltende Musik nachts über die Ruhestörung beschwert? Wo werden die Helden gerufen, weil es heißt, zu Hilf, der König hat ein Orchester. Es wurde vielleicht irgendwo abgeworben. Es sind vielleicht die besten Solisten des Landes zusammengezogen worden und in den Städten herrscht eine leichenbitterböse Miene, weil niemand mehr schöne Musik hört. Oder.
Ja, aber guck mal, jetzt sprudelt das auch schon aus dir raus, oh, ne? Gott, das macht einfach so Assoziationen auch.
Ja, okay, alles klar. Okay, genau. Aber Anjo, jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt und den würde ich jetzt gerne an der Stelle aufmachen. Wir beide haben jetzt in diesem völlig obskuren Blödsinn schon erste Ideen gesammelt, die man tatsächlich weiterverwenden könnte. Und vielleicht ertappt ihr euch auch hin und wieder mal in so etwas, in so einer Situation. Ich würde jetzt gerne Punkt 3 aufmachen.
Ja.
Jetzt kommt ein ganz wichtiges Formalkriterium. Betreibt selber Inspirationspflege. Wie wir jetzt gerade in unserem Gespräch Ideen aus uns rausplätschern lassen, ist das eine. Ich könnte jetzt auf einen gemeinsamen Freund und DSA-Veteran-Kompagnon von uns beiden verweisen. Grüße gehen raus nach Schottland im Übrigen. Der fast alle seine genialen Einfälle auf der heimischen Keramik erlebt. Ne? Und das ist nicht zwingend der beste Ort, an dem man diese Ideen hat, weil sich die mal eben kurz mit welcher Tinte auch immer auf ein Klopapierstück zu schreiben, kommt einem dann meistens nicht in den Sinn. Aber eine gute Inspirationspflege verlangt doch genau das, oder? Was würdest du sagen?
Das ist ja auch so das Biestige an der Inspiration. Sie überfällt einen eben an den unmöglichsten Orten und auch an den Orten, wo man sie vielleicht am wenigsten vermuten würde. Und da hat, glaube ich, jeder von uns so seine speziellen Lokalitäten, genau. Und was mir eben dazu einfällt, weil mir geht es auch oft so. Zum Beispiel abends vorm Einschlafen, wenn ich eigentlich an nichts mehr denken will oder in der Dusche oder was weiß ich. Ne? Also eigentlich, wenn ich gerade nicht drüber nachdenken will, dann kommt mir irgendwie so eine Idee. Und jetzt kommt aber der Appell, den ich da geben würde, mir hilft es nicht nur, sondern es ist bei mir absolut eine Unabdingbarkeit, dass ich mir dann gleich Notizen mache. Ja, es klingt so trivial, ne? Und man, ja. Aber wirklich, es ist immer so, dass ich denke, die Idee kommt und ich finde sie toll und denke, ah, super, das ist es. Schreibe ich es auf? Nee, muss ich nicht. Die ist so toll, die Idee, da werde ich mich schon dran erinnern. Aber nein, 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 es ist nicht der Fall. Im ganzen Alltagstrubel, den man so hat und aber auch in diesem ganzen anderen Ideennebel, den man vielleicht so die Woche über mit sich rumträgt, dann ploppt hier noch ein Gedanke auf und da. Und irgendwann verblassen die Dinge, auch wenn sie im Moment der Idee so unvergesslich klangen. Aber die Realität sieht einfach so aus, die können auch ganz leicht wieder verschwinden. Deswegen würde ich wirklich euch dringend raten, schreibt sie euch auf, tatsächlich.
Ja, gehe ich total mit, würde ich auch empfehlen. Findet irgendeine Möglichkeit, sei es eine kurze Sprachnotiz, die ihr euch selbst bei WhatsApp schickt, sei es ein Notizbüchlein, ja, genau. Was ihr bei euch tragt oder was auch immer für euch funktioniert. Apropos, was für euch funktioniert. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass unseren lieben gemeinsamen Freund der Gedankenblitz immer beim Scheißen trifft. Wenn ihr irgendetwas habt, von dem ihr merkt, irgendwie passiert es da häufiger als anderswo. Aus irgendwelchen Gründen bei dem Spaziergang über die Wallanlagen in Greifswald mit meinem lieben Freund Anjo kommen mir immer die besten Ideen. Dann sollte ich das häufiger tun, so doof das klingt. Wenn ihr merkt, der Kaffeemoment morgens, bevor irgendwie die Stadt erwacht, ist der, in dem euch die Gedanken kommen. Oder ihr seid immer wahnsinnig inspiriert, wenn ihr durch die Buchrücken einer Buchhandlung blättert oder darüber streift oder Bildergalerien geben euch den Kick. Dann führt doch eine gewisse Routine und ein gewisses Ritual ein und seid euch bewusst, wenn ihr das nächste Mal auf Ideen fangen geht, weil ihr eine neue Kampagne aus der Taufe heben wollt, dann macht doch so einen Spaziergang oder macht doch so einen Gang in die Galerie. Hast du sowas? Also hast du so ein Ritual oder so eine Routine, die du bei der Ideenfindung bemühen kannst, außer schlafen zu gehen oder ab und an mal zu duschen?
Ja, also wenn ich schon ahne, von selbst wird jetzt keine zündende Idee irgendwo herkommen, dann bin ich ein großer Fan davon, einfach mal einer meiner diversen Bildbände zu nehmen und darin zu blättern. Und das kann alles Mögliche sein. Das kann ein Bildband sein von einem Journalistenpärchen, das durch den Rostgürtel der USA gereist ist und die, Verzeihung, ich weiß nicht, uncharmant Begriff, aber mir fällt jetzt kein anderer an, die Rednecks fotografiert hat. Und da kommen dann auf einmal Geschichten oder beziehungsweise eben also einfach Bilder, die mich inspirieren. Ich habe alle Bildbände von Johann Egerkranz, dem Erfinder des Wesenrollenspiels, was ja letztendlich aus diesen Bildbänden entstanden ist und nicht umgekehrt. Und sowas kriegt mich da immer. Was ist es bei dir? Außer du erwähntest die Spaziergänge, als Hundebesitzer natürlich prädestiniert dafür.
Bei mir sind es tatsächlich die kurzen Momente vor dem Einschlafen, in denen ich mir immer höchstgradig Lo-Fi-Musik anmache, die so richtig sphärisch daherdudelt und so klingt, als würde man Embryo im luftleeren Raum schweben. Und jetzt kommt das Problem. Und dann muss ich dieses Gefühl des sanften da wegwaberns immer dadurch unterbrechen, dass ich mein Handy nehme und mir eine Sprachnotiz aufspreche. Das macht irgendwie jegliche Stimmung kaputt und macht es meinen Mitmenschen schwer, neben mir einzuschlafen. Aber es funktioniert ganz gut. Ich habe tatsächlich nicht so wahnsinnig viele Rituale, aber ich habe sehr viele sehr schöne Notizbücher, die ich zu sehr unterschiedlichen Gelegenheiten für sehr unterschiedliche Themen reinschreibe. Das ist mein Ritual. Ich habe ein Notizbuch für so ziemlich jetzt jedes Universum, in das ich hineindenke. Und die sehen auch alle anders aus.
Da fällt mir übrigens noch ein Punkt ein, der passt jetzt vielleicht nicht so ganz hier rein, aber vielleicht ist er gerade auch deswegen gut, weil wir reden ja jetzt quasi auch von den Dingen, die uns inspirieren, weil sie gut sind, ne? Oder weil sie Spaß machen oder Freunde machen oder gut funktionieren. Und da würde ich sagen, ich bringe noch mal einen weiteren Punkt ins Spiel, den ich todernst meine und der so ein bisschen gegenteilig klingt. Und der Punkt wäre, lernt bei eurer Inspiration und Inspirationspflege von den Schlechtesten.
Oh, du meinst, lest auch die ganz, ganz schlimmen Beispiele von Wolfgang Hohlbeins Schreibwerkstatt oder was?
Ja, ist? Genau. Wirklich? Super okay. Beispiel. Ja, okay. Ich meine es genauso, wie ich sage. Ne? Lest nicht nur die großartigsten Werke, seht nicht nur die brillantesten Filme und spielt nicht nur die spannendsten Videospiele oder Rollenspiele, sondern beschäftigt euch ruhig mal mit richtigem Schund. Weil ich glaube, jedenfalls ist es bei mir so, das hat zwei immense Vorteile. Das wird euch erstens großes Selbstvertrauen geben, weil ihr sofort innerlich spürt und wisst, ey, also den Scheiß kann ich auch, ja, sowas fällt mir auch ein. Und zweitens, und das ist jetzt, glaube ich, der wichtigere Punkt, ihr werdet wahrscheinlich unglaublich viel daraus lernen, weil ihr werdet sehen, warum euch eine Szene nicht packt oder warum ein NSC nicht funktioniert oder so. Voraussetzung dafür ist, glaube ich, dass ihr das Ganze nicht hämisch passiv konsumiert, sondern so einen leicht diagnostischen Blick hat. Und ich glaube, das wird aber meistens ganz von alleine passieren, weil das Spannende ist, gute Werke, die funktionieren oft einfach so und manchmal können wir den Grund gar nicht so richtig ausmachen, eben weil wir in dem Moment gerade damit beschäftigt sind, so fasziniert davon zu sein. Aber schlechte Werke, die legen ihre Mechanik meistens viel offener aus. Und das könnt ihr euch zunutze machen.
Gott ist das platt. Gott ist das platt. Ich wusste seit der ersten Situation, dass das der Bösewicht ist. Das hätte ich dir sofort sagen können. Komma, weil. Und du kannst sofort aus dem Stegreif drei Gründe aufzählen. Wohingegen, wenn du sagen müsstest, warum das so ein genialer Antagonist ist in diesem einen Roman, das würde deutlich schwieriger fallen, das sofort mal eben zu umreißen. Hast du völlig recht. Ja, hast du recht.
Ganz genau. Und wenn du jetzt sagst, ich weiß sofort drei Gründe, warum er der Antagonist sein muss, dann kann ich das gleich überprüfen. Ups, wie sieht's denn eigentlich aus bei dem Abenteuer, was ich mir gerade überlege? Ne? Ist das vielleicht nicht weniger offensichtlich? So, und dann kann man das überprüfen, weil man drauf gestoßen wurde. Genau, ja, so funktioniert das.
Okay, vielleicht als letzten Punkt zum Thema Ideenpflege. Wir haben diese Lanze in letzter Zeit häufiger gebrochen. Ich möchte Ideenpflege erweitern auf die Begrifflichkeit Communitypflege, weil beides tatsächlich fast schon deckungsgleich gebrauchbar ist. Kollaboratives Ideenfinden macht echt viel Spaß. Wir beiden alten Säcke, die es gewöhnt sind, in ihren eigenen Schreibstuben alles selber sich aus dem Hemdsärmel zu klopfen, gewöhnen sich auch gerade erst dran, aber Spielweltkollaboration, Co-Creation, in die Community reinfragen, wer hat gute Ideen zu? Hat jemand noch ein cooles Heftchen an der Hand, was mir ein paar Ideen dazu liefert? Ja. Oder. Das macht scheiße viel Spaß, sorry. Und dafür ist diese Community immer noch dankbarerweise eine der hilfsbereitesten Communities, die ich jemals in meinem Leben erlebt habe. Und deswegen mein Appell an euch, nutzt sie. Also nutzt die Community auch als Ideenquelle.
Ja, Zustimmung. Bester Punkt zum Schluss eigentlich, ja. Genau.
Okay. Wollen wir noch darüber sprechen, wo Inspiration gnadenlos versagt, also wo einfach keine Ideen zustande kommen wollen? Was hemmt uns, Ideen zu generieren?
Ja, ist doch ganz gut, wenn wir es mal von der Seite betrachten. Warum nicht? Da würde ich vielleicht am Anfang sagen, dass man so eine, ich nenne es jetzt mal Ideenblockade, oder die ausbleibende Inspiration, dass man das nicht mit anderen Zuständen verwechseln sollte. Ne? Also wenn man keine Ideen hat, dann bedeutet das nicht zwangsläufig, dass man da irgendwie blockiert ist und sich Sorgen machen muss für seine zukünftige Spielleiterkarriere, sondern so profan das klingt, man ist vielleicht gerade einfach zu müde. Oder man ist wegen irgendetwas anderem traurig. Oder man ist, Verzeihung, liebe Hörerschaft, gerade zu geil. Oder man ist gerade wütend. Oder, das sind ja alles Zustände, die ihren Platz in unserem Leben haben, ja.
Und die endokrinologisch eine ganze Menge mit uns machen. Die Hormone machen Party und übernehmen in irgendeiner Weise gerade die Vollkontrolle, dass man da nicht frei in seinem Geist schweben gehen kann.
Genau, dann ist da einfach gar kein Platz im Moment für kreative Prozesse, ne. Und das ist, glaube ich, dann auch so ein bisschen die Lebenskunst, sich das klar zu machen, in sich zu hören und das einfach zu akzeptieren. Und das klingt wieder banal, aber das ist etwas tatsächlich, was ich mir über Jahre hinweg wirklich vornehmen musste. Ne? Also nicht noch um 23.30 Uhr, nachdem man den Job hatte und Kinder ins Bett gebracht hat und so weiter, dann noch zu sitzen und sich zu fragen, warum fällt mir jetzt nichts mehr für die Spielrunde nächste Woche ein? Oh Gott, ich bin ein schlechter Spielleiter. Ne? Nee, muss nicht.
Okay, vielleicht ergänzend dazu noch von mir dieser, also den hatte ich am Anfang schon einmal vom Tisch gefegt, aber manchmal fühlt man sich nicht originell genug. Man denkt, die Idee ist zwar schon ganz gut, aber sie ist jetzt nicht so wahnsinnig originell. Das gab's schon mal. Lasst euch davon nicht täuschen. Wenn ihr die Methode des Rückwärtsdenkens von Anjo anwendet, werdet ihr sicher sein, dass wenn ihr eine Startidee habt, die euch noch zu profan vorkommt, ihr werdet sie mit wenigen Fragen in etwas total Abgedrehtes, wie zum Beispiel einem Orchester im Königsschlafzimmer verwandeln können. Und am Ende wird es originell genug sein. Außerdem, habt nicht so viel Angst vor eurer Gruppe. Da sitzen keine Richter darüber, ob eure Idee so originell war, dass sie dem Anspruch auf Erstlingsromanveröffentlichung entspricht oder besteht, sondern da sitzen Leute, die mit euch eine geile Geschichte gemeinsam erleben wollen. Und dafür ist Originalität nicht zwingend das Kriterium. Es geht sogar so weit, das ich euch ans Herz legen würde, traut euch auch mal Dinge zu wiederholen, zu recyceln, die ihr schon mal hattet, weil ihr wisst, die haben gut funktioniert. Ja. Natürlich nicht den gleichen Bösewicht, den gleichen Trick zweimal identisch durchziehen lassen, aber manche Dinge funktionieren locker zweimal in der gleichen Gruppe. Und noch besser, wenn ihr mehr als eine Gruppe habt, dann nehmt doch einfach was, was ihr in der einen Gruppe gespielt habt und spielt das mit der anderen Gruppe nochmal fast genauso. Ihr werdet überrascht sein, wie unterschiedlich das ist, was daraus entsteht. Also Wiederholungsscham, würde ich sagen, habt ihn so gut wie gar nicht.
Breche ich für alles eine totale Lanze für deine Empfehlung da, weil der verbindende Faktor ist für mich eben auch, also wenn man Angst hat, es wiederholt sich oder die Gruppe findet es nicht aufregend genug, so diese verbindende Angst ist bei allen von dir genannten Dingen, das ist zu einfach, das ist nicht fantasievoll genug, aber Tatsache ist, und wir haben es glaube ich schon mal an anderer Stelle hier im Podcast erwähnt, es ist gut, wenn eure Ideen einfach sind, weil kompliziert wird es die Spielgruppe machen. Definitiv.
Was mir häufig passiert, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin sehr kritisch zu meinen eigenen Ideen. Wenn ich sie niederschreibe, dann fange ich schon an ihnen rumzukritteln. Ich fange schon an, während ich mit Schwarz schreibe, den Rotstift anzusetzen und zu unterstreichen, was mir eigentlich nicht gefällt. Geht dir das auch so?
Ja, das geht mir auch so. Und es ist gut, dass du das erwähnst, weil das ist auch so ein Punkt, worauf man sich selbst nochmal richtig disziplinieren kann, das nicht zu tun, weil ich glaube, das macht vieles kaputt, ne? Also in dem Moment, wo ihr anfangt, eure eigenen Ideen zu lektorieren und quasi schon im Moment des Entstehens, dann ist das ist schade und es ist nicht produktiv. Ja, also wenn ihr in dem Moment,
es wirkt euch selbst die Luft ab.
Genau, weil ihr werdet dann nie erfahren, was dann aus der Idee noch weiter geworden wäre, wenn ihr sie nicht gleich abgewürgt hättet. Ja, aber wenn ihr gleich anfangt zu überlegen, eigentlich gute Idee, aber passt das jetzt gerade für meine Gruppe? Oder ist es wirklich der richtige Zeitpunkt in der Kampagne? Nee, wahrscheinlich nicht. Dann erstickt das etwas, aus dem etwas Gutes hätte werden können, im Keim. Und das ist schade. Ja, Sid, mein Lieber, und nun werde ich aber etwas ersticken, und zwar diese Folge, aber nicht im Keim. Ich glaube, dafür haben wir ausführlich genug drüber geredet. Aber mich führt das zu einem anderen Thema, und zwar diese Ideenfindung, diese Inspiration, die man immer haben möchte als Spielleitung, das kann einen auf Dauer ja auch eventuell ganz schön auszehren, oder? Also das ist noch so ein Aufgabenfeld, dem wir uns widmen in der Spielleitung, was irgendwie, es macht natürlich Spaß, aber es kann doch wie vieles anderes auch ganz schön kräftezehrend sein. Also das ist jetzt tatsächlich ganz im Ernst durchaus ein Phänomen, das ich in der Community auch immer wieder beobachte, beziehungsweise immer wieder davon höre. Der Spielleitungs-Burnout.
Und wer wäre besser geeignet für einen Selbsthilfekurs in Sachen Achtsamkeit in der Spielleitung als wir beide, lieber Andjo? Wir gehen nächstes Mal nämlich zugleich in uns und aus uns heraus. Wir beschauen uns also selber als Spielleitung und fragen uns, wie bin ich achtsam mit mir selber? Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch und ein bisschen trendheischend, weil alle über Achtsamkeit sprechen. Aber eigentlich jetzt mal den Spaß beiseite, wollen wir uns ganz praktischen Fragen zuwenden. Wie zum Beispiel, wie gehe ich denn mit misslungenen Abenden um? Ne? Wie sorge ich dafür, dass ich bei all der Ideenfindung und bei all der mir meine Ideen im Keime erstickenden Spielerschaft meine Motivation nicht flöten geht? Oder warum bin ich eigentlich immer derjenige, der gefühlt am allermeisten Lust auf die nächsten Session hat? Meine Spielerinnen und Spieler, aber irgendwie glaube ich nicht so.
Warum bin ich immer derjenige, der als erstes nach dem nächsten Termin für eine Session fragt? Und warum ärgert mich das und muss das sein?
Ja, richtig. Genau, das wollen wir beim nächsten Mal besprechen und freuen uns, falls ihr Lust habt, natürlich auf dem Weg dahin uns ein paar Ideen zuzuschmeißen, die aufzunehmen. Lasst uns aber auch gerne ein Like da oder kommentiert auf andere Weise, erzählt uns, was ihr sonst noch hören wollt. Wir freuen uns auf all die Gespräche mit euch.
So ist es. Und bis dahin sagen wir natürlich wie immer, ihr Lieben, spielt schön.
Mögen die Würfel euch gewogen sein.